Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Heute gibt es den zweiten Teil unserer Doppelfolge zur Wissenschaftskommunikation. In der letzten Episode haben wir mit Nils Bien-Zeisler, der zur Wissenschaftskommunikation am KIT forscht, darüber gesprochen, wie Wissenschaft und Gesellschaft miteinander interagieren. Wir haben erfahren, warum Wissenschaftskommunikation für die gesellschaftliche Transformation so wichtig ist. Die Meeresforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Professor Antje Boetius, hat uns erzählt, wie sie ihr Publikum für Wissenschaft begeistert und auch für Nachhaltigkeit sensibilisiert. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, dann hört gerne nochmal rein. In dieser Episode werfen wir nun einen Blick auf die Kommunikationsarbeit in unserem Reallabor und schauen uns an, wie das Quartier Zukunft wissenschaftliche Erkenntnisse kommuniziert und versucht, Menschen für transformative Forschung zu begeistern, die vielleicht gar nicht aus diesem Bereich kommen. Aber zuerst schauen wir uns mit dem Science Slam noch ein ungewöhnliches Kommunikationsformat an, das Menschen auf ganz niederschwellige und unterhaltsame Weise wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln möchte. Die meisten von uns werden die eher klassischen Formate der Wissenschaftskommunikation kennen. Beispielsweise Vorträge, Diskussionsrunden, Wissenssendungen im Fernsehen oder auf YouTube. Doch was passiert, wenn man Wissenschaft und Comedy zusammenmixt? Dann kommt ein sehr witziger und unglaublich unterhaltsamer Science Slam heraus. Im Zuge der KIT Science Week waren wir bei so einem Slam live dabei und haben auch Backstage mit den WissenschaftlerInnen gesprochen. Doch was ist ein Science Slam überhaupt und wie läuft er ab? Bei einem Science Slam stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre eigene Forschung auf unterhaltsame Weise dar. Das können beispielsweise Schauspieleinlagen, Vorträge mit sehr viel Wortwitz oder auch Präsentationen mit lustigen Videos und Memes sein. Um den Slam kurz und knackig zu halten, müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem bestimmten Zeitlimit bleiben. Nach dem Auftritt kürt das Publikum die Siegerin oder den Sieger des Slams. Wer den begeistertsten Applaus bekommt, gewinnt. Der KIT Science Slam stand unter dem Motto Klima, sodass daraus kurzerhand ein Climate Slam wurde und alle Forscherinnen und Forscher einen Bezug zum Klima und Klimawandel in ihrem Beitrag einbrachten. Da wir live mit der Geräuschkulisse eines großen Events im Hintergrund aufnehmen mussten, ist die Tonqualität manchmal etwas, sagen wir, lebendiger. Wir bitten euch, das zu entschuldigen. Moderiert wurde der Science Slam von Dr. Christian Scharun, einem Klimawissenschaftler des KIT und ebenfalls Science Slammer. Aber ist Wissenschaft nicht eine ernste Sache? Darf das überhaupt lustig sein? Insbesondere mit den häufig dramatischen Themen der Wissenschaft, wie beispielsweise Klimawandel, Artensterben oder anderen Katastrophen. Die Antwort darauf ist für den Klimawissenschaftler ganz klar.
Eigentlich müssen wir eine zentrale Frage an diesem Abend noch klären. Und zwar, darf Wissenschaft witzig sein? Weil eigentlich sind die Themen Corona, Klimakrise, eigentlich ist das nicht lustig. Ich habe das mal im Internet gefragt, auf einer Plattform, deren Namen wir jetzt nicht nennen. Also so 97,3% haben gesagt, ja, Wissenschaft darf natürlich witzig sein. Da fällt mir eine Geschichte ein von einem Wissenschaftler, David Mazieres, der mal ein Paper geschrieben hat. Das machen Wissenschaftler, ja, Paper schreiben und die wollen sie veröffentlichen. Und er war tatsächlich mal jemand, der Paper geschrieben hat und bekam dann immer wieder E-Mails. E-Mails. Und irgendwann hat er gesagt, okay, dieser Newsletter geht mir auf die Nerven. Und dann hat er irgendwann angerufen und hat nochmal Mails und hat alles Mögliche in die Wege geleitet, um von dieser Mailingliste runterzukommen. Und es hat nicht funktioniert. Bis als ich dachte, ich bin ja ein lustiger Wissenschaftler. Ich reiche einfach mal bei diesem Journal ein Paper ein und nenne es Get Me Off Your Fucking Mailing List. Und wissen Sie was? Dieses Paper wurde genauso durchgewunken. Aber ich finde, das ist schon wirklich sehr humorvoll. Und einfach nochmal so ein paar Pro- und Contra-Dinge. Darf es witzig sein oder nicht? Einfach mal Contra. Es gibt Dinge, die sind nicht witzig. Trotzdem, auf der Pro-Seite ist es natürlich so, es gibt auch einen besseren Zugang zur Wissenschaft. Ja? Wenn Sachen witzig und unterhaltsam erklärt werden. Hier sind ein Haufen Leute, weil sie Wissenschaft witzig finden. Und die erzählen es hoffentlich weiter. Also Wissenschaft kann und darf witzig sein. Ich selber benutze auch gerne Videos dafür. Also irgendwelche Situationen aus dem Alltag, die ja, irgendwie witzig sind und man sie in den Kontext setzt, in meinem Fall Klimakrise. Zum Beispiel, das Klima ist ein chaotisches System. Und um zu zeigen, wie sehr wir dieses chaotische System Klima im Griff haben, kann man dieses Video zeigen. Also kann man anderen Menschen zeigen, was wir da eigentlich gerade machen. Deswegen würde ich diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Wissenschaft darf witzig sein, selbstverständlich.
Natürlich ist Wissenschaft ein wichtiger Teil der Gesellschaft und muss daher ernsthaft und seriös betrieben werden. Das heißt aber nicht, dass Humor in der Forschung keinen Platz hat. Ganz im Gegenteil, findet Christian Scharoun, Wissenschaft darf witzig sein. Denn Humor erleichtert den Zugang zu wissenschaftlichen Themen, insbesondere wenn sie zum Beispiel wie der Klimawandel extrem herausfordernd oder bedrohlich wirken. Zudem können witzige Anekdoten oder Vergleiche aus dem Alltag wissenschaftliche Erkenntnisse viel anschaulicher und verständlicher machen. Und ein Event wie ein Science Slam kann eine Menge Menschen für Forschung und wissenschaftliche Themen begeistern. Aber jetzt hören wir endlich in den eigentlichen Slam hinein. Am Mikrofon ist Dr. Andreas Schäfer vom Geophysikalischen Institut am KIT, der sich in seiner Forschung mit allerlei Katastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und dem Klimawandel beschäftigt.
Ja, ihr habt es gehört, ich bin Katastrophenforscher. Zu diesen Katastrophen zählen vor allem erstmal Erdbeben, Tsunamis, über die ich promoviert habe, Hangrutschungen, Vulkanausbrüche, Hurrikane und auch andere. Aber gehen wir erstmal zu was Schönem, zum Beispiel dem hier. Und als Katastrophenforscher habe ich so eine Neigung zu sagen, schöne Dinge können kaputt gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, sind wir jetzt einer Gefahr ausgesetzt oder einem Risiko? Deswegen fangen wir mal ganz unkontrovers an und definieren eine beliebige Gefahr. Zum Beispiel den einen Demagogen, der unter Umständen eine Gefahr für die Demokratie darstellen könnte oder vielleicht sogar ist, den lassen wir vor einem leeren Saal reden. Das ist noch kein Risiko. Das Risiko entsteht erst, wenn wir die Gefahr auf eine Exposition, auf eine Menschengruppe loslassen, zum Beispiel die hier. Und dann haben wir das Risiko. Nun gehen wir zurück zum Tsunami. Wir haben diese drei Bereiche. Wir haben eine Gefahr, eine Tsunamiwelle, eine Vulnerabilität, zum Beispiel durch eine Bevölkerung, die nicht weiß, was sie damit anfangen soll, und der Wille des Menschen, direkt am Wasser zu wohnen. Da ist halt schön. Und wohnen haben wir das Risiko zusammen. Wir betrachten als unsere Exposition ein nettes kleines Atomkraftwerk und setzen diesem Atomkraftwerk, das hat auch eine bestimmte Vulnerabilität, einer Gefahr aus. Und diese Gefahr ist in dem Fall ein Tsunami und in dem Fall, die meisten kennen es, es war natürlich das Atomkraftwerk von Fukushima, das von dem Tohoku-Tsunami getroffen wurde und zu einem Supergau führte. Jetzt nehmen wir ein anderes Atomkraftwerk, das Atomkraftwerk von Onagawa, und schauen an, was mit dem eigentlich passiert ist. Das steht da noch. Denn man hat bei diesem Atomkraftwerk etwas Richtiges getan. Man hat sich an die Gefahr angemessen angepasst und hat ihn nicht irgendwo in der Korruption vergessen. Also das ist das Atomkraftwerk Onagawa, erstmal zum Beispiel das Luftbild. Und das ist die Stadt Onagawa unmittelbar daneben. Man merke die Unterschiede. Hier alles so schön strukturiert. Hier eine beliebige weiße Fläche. Das sind alles die Trümmer der zerstörten Gebäude, die von dem Tsunami weggespült wurden. Warum steht Onagawa noch? Nun, man hat dieses Atomkraftwerk höher gebaut. Man hat gewusst, dass hier hohe Wellen entstehen können. Man hat sich mit der Gefahr auseinandergesetzt, man hat investiert, man hat Küstenschutzwände errichtet und in Konsequenz sind die Menschen, die in Onagawa gewohnt haben, weil die wussten, dass dieses Atomkraftwerk so sicher gebaut ist, sind die aus ihrer Stadt in das Atomkraftwerk evakuiert und haben deswegen den Tsunami überlebt. Erzählt das mal dem Grünen. Beim Klimawandel sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben natürlich wieder eine Exposition, eine Menschenmasse. Wir haben Dinge, zum Beispiel unsere Felder, unsere Nahrungsmittel herstellen, die in Flammen aufgehen können, wenn es entsprechend heiß und trocken ist. Die Temperaturen steigen und wir verändern etwas. Und das ist das Besondere. Wir müssen nicht nur mit den Gefahren unseres Klimas, wie es jetzt besteht, umgehen, sondern mit der Veränderung, die on top oben drauf kommt. Und diese Veränderung, die wird modelliert in verschiedenen Berichten und da gibt es verschiedene Szenarien. Nehmen wir hier eine schöne Weltkarte. Ich liebe Karten. Ich habe immerhin Geo in meinem Namen des Fachs, das ich studiert habe. Und wo rote Farben sind, ist schlecht. Und wo blaue Farben sind, ist gut. Das ist der Zustand heute auf das Referenzjahr 1995. Wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, sehen wir eine gewisse Verschiebung für das Jahr 2050, im Fall, dass wir das 2-Grad-Ziel auf Kurs bleiben. Wenn ich jetzt diesen farblichen Index, der alle Auswirkungen einer Hitzewelle, die für diese Region relevant sind, zusammenfasst, haben wir 1995 einen Wert von 0,12. Das sagt es einem erstmal nichts. Aber das ist der Wert, den wir hier aktuell in Karlsruhe haben. Im Jahr 2050 haben wir einen Wert von 0,29. Das heißt, wir haben dann das Hitzeklima, wie wir es aktuell in Marseille haben. Und wenn wir noch Business as usual oben draufsetzen, das heißt, es nicht gebacken bekommen, Klimaschutz zu betreiben, dann dürfen wir uns demnächst in Tunesien wiedersehen, was die Hitze in unserer Region angeht. Nun, was können wir eigentlich konkret tun? Wir können entweder Mitigation betreiben, das heißt die Gefahr vermeiden, oder uns wegbewegen, das heißt unsere Exposition anpassen oder unsere Verwundbarkeit verändern. Bei einem Tsunami haben wir keine Option, diese Gefahr abzustellen. Diese Erdbeben finden trotzdem statt. Wir müssen damit leben und können entweder entscheiden, wir ziehen da nicht mehr hin, obwohl es eigentlich ganz schön ist, oder wir bauen eben entsprechende Schutzmaßnahmen, um uns anzupassen. Das heißt, Prävention ist Trumpf. Aber dafür müssen wir die Gefahr auch ernst nehmen. Beim Klimawandel sieht es ein bisschen anders aus. Da können wir Mitigation betreiben. Wir können das, was on top kommt, können wir verhindern, indem wir vermeiden, weiteres CO2 auszustoßen. Wir können unsere Vulnerabilität anpassen, indem wir Klimaanlagen gegen besonders hohe Hitze zum Beispiel installieren. Und wenn wir aus verschiedenen Gründen für das eine oder andere zu unfähig oder zu unwissend sind, dann bleibt für viele Leute, die einfach nicht die Mittel haben, nur noch die Veränderung der Exposition. Und das bedeutet für viele Menschen Migration. Und das ist nicht freiwillig, sondern gezwungen. Und wir haben eine wahrscheinlich noch aufgeladene politische Debatte zu dem Thema, die wir so heute schon haben. Wir können Adaption betreiben. Aber Adaption heißt am Ende immer, wir schöpfen das Wasser aus dem sinkenden Boot. Aber wenn wir Mitigation betreiben, das heißt das CO2 vermeiden, können wir auch das Leck flicken. Dankeschön.
Nach dem Climate Slam hat Nora Christian Scharun und Andreas Schäfer zum Interview getroffen und mit den beiden Wissenschaftlern darüber gesprochen, was sie an der Wissenschaft begeistert, warum sie in der Wissenschaftskommunikation aktiv sind und wo wir als Gesellschaft ohne gute Wissenschaftskommunikation wären.
Ja, hallo, ich bin Christian Scharun, ich bin Klimaforscher am Karlsruher Institut für Technologie und wissenschaftlicher Autor für die ZDF-Neo-Fernsehsendung MyThinkX.
Wie bist du zu den Naturwissenschaften und ganz speziell zu den Klimawissenschaften gekommen?
Mich hat das einfach schon immer interessiert, Naturwissenschaften, wie die Welt funktioniert, unsere Erde zu verstehen. Das hat für mich einen ganz besonderen Reiz. Klima ist halt einfach ein Thema, was wirklich die ganze Erde betrifft. Es ist ein globales Problem und da irgendwie einen Beitrag leisten zu können, das halte ich für extrem wichtig. Ich habe im Bereich Klimawissenschaften promoviert und habe dann festgestellt, es ist natürlich super, wenn man daran forscht und an seinem Schreibtischchen sitzt und Klimamodelle rechnet, aber es ist natürlich eigentlich für die ganze Welt relevant. Die Leute müssen informiert sein, weil nur dann kann man gute Entscheidungen treffen, sowohl Politik als auch Gesellschaft, Wirtschaft. Das betrifft einfach jeden. Und darum habe ich angefangen, darüber zu sprechen in verschiedenen Formaten. Science Slams, YouTube, Texte schreiben, Social Media. So bin ich dann immer mehr da reingerutscht und mache es jetzt dann inzwischen auch beruflich.
Wie kann man Menschen, die bisher wenig mit Wissenschaft zu tun hatten, für wissenschaftliche Themen wie zum Beispiel Klimaschutz begeistern?
Das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, viele Menschen, gerade wenn es um kritische Themen geht, bei denen sie möglicherweise auch eingeschränkt werden, sei es Corona, sei es jetzt die Klimakrise, wenig Verständnis für Maßnahmen haben, Maßnahmen jeder Art. Wenn man die Leute überzeugt, dass die Maßnahmen wissenschaftlich begründet sind und wenn die Leute Vertrauen in die Wissenschaft haben, dann geht meiner Meinung nach auch ein Großteil der Bevölkerung da mit. Wenn man das schafft, vielleicht auch durch Unterhaltung, durch Humor, durch Verständnis für die Menschen, ich glaube, dann können wir echt was bewegen und vielleicht ein bisschen zum Guten wenden.
Wie sieht deiner Meinung nach gute Wissenschaftskommunikation aus?
Ich glaube, dass wenn sie authentisch ist, dann ist sie auf jeden Fall gut gemacht. Wenn man als Wissenschaftler einfach man selbst ist und einfach seine Methode und seine Art findet zu kommunizieren, dann hören einem die Menschen zu, dann ist man einfach glaubwürdig. Das kann lustig sein, das kann ernst sein, das können Texte sein, das kann auf einer Bühne sein, das kann in Social Media sein. Da muss einfach jeder sein richtiges Format und seinen richtigen Stil finden. Dann glaube ich, wenn es authentisch ist, ist es gut gemacht.
Ich bin Dr. Andreas Schäfer, ich bin Wissenschaftler am KIT und beschäftige mich mit Fragen der Risiko- und Katastrophenforschung, besonders von Ereignissen, beispielsweise Erdbeben, Tsunamis etc., die sich gerade ereignet haben und was für Folgen das für die Menschen haben kann.
Gab es einen konkreten Auslöser, der dich zu den Naturwissenschaften gebracht hat?
Wenn man jetzt mal frech sagt, dass ich als Bauingenieur eigentlich kein Naturwissenschaftler gewesen bin, war das wahrscheinlich der Tsunami 2011 in Japan, den man wirklich live im Fernsehen mitverfolgen konnte. Das hat mich so fasziniert, dass ich mich dann am KIT ins Seminar reingesetzt habe, dass ich damit gerade beschäftigt hat. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben und habe festgestellt, dass diese Fragen rund um welche Folgen haben Naturkatastrophen für Menschen und wie kann man die vielleicht abmildern, dann zu meiner Kernaufgabe geworden sind.
Wie ging es nach diesem Schlüsselmoment, dem Tsunami in Japan 2011, für dich beruflich weiter? Und wie bist du zur Wissenschaftskommunikation gekommen?
Ja, es war schon so ein bisschen ein Schlüsselmoment, kann man so sagen. Es haben sich natürlich viele andere Katastrophen ereignet. Ich habe dann aber auch tatsächlich über Tsunamis promoviert.
und habe, wenn ich dann auch mit Freunden, Verwandten oder auch mal auf einer öffentlichen Veranstaltung über mein Thema geredet habe, festgestellt, dass da einfach sehr, sehr viel Unwissen da draußen ist. Es werden viele Dinge durcheinander gebracht, manchmal wird übertrieben, manchmal werden Risiken auch komplett kein geredet. Das kennen wir ja auch gerade aus dem Kontext des Klimawandels, wo man gerne versucht, die möglichen Risiken irgendwie sich wegzudenken. Fluchtreaktion, können wir fast sagen. Und ich versuche ein bisschen diese Wahrnehmung zu stärken, dass man sich einfach mit dem Problem auseinandersetzt. Nur wenn man sich mit Problemen auseinandersetzt, kann man es auch lösen.
Glaubst du, es fehlt in der Gesellschaft an Wissen und Handlungsoptionen? Und warum kommen wir als Gesellschaft mit dem Klimaschutz nicht so schnell voran, wie wir eigentlich sollten?
Da spielen sehr, sehr viele Sachen mit rein. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich viele Menschen wahrscheinlich sehr damit überfordert fühlen, mit dieser großen Veränderung, die auch sehr, sehr langsam abläuft und auch mit dem Gedanken, dass wir als Menschen dafür letzten Endes verantwortlich sind. Wenn man das irgendwie versucht, an die Seite zu drücken, also diese Fluchtreaktion dazu hat, dann kann man auch schnell in eine Leugnungsposition reinkommen, dass man das komplett abtut. Auf der anderen Seite, wir können nicht erwarten, dass sich alle Leute im Detail damit auseinandersetzen. Es ist vor allem die Aufgabe von Entscheidungsträgern, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik, diesen großen Blick auf die Welt da draußen zu haben und den Leuten diese Entscheidungslast ein Stück weit abzunehmen. Es passen jeden Tag so viele Informationen auf uns rein, dass man eigentlich dankbar sein sollte, wenn man doch mal eine Hilfestellung bekommt, wie man sein Leben ein bisschen besser und sicherer und im Grunde nachhaltiger machen kann.
Wie erreicht man Menschen, die bisher wenig mit Wissenschaft zu tun hatten? Und wie kann man sie für diese Themen begeistern?
Man sagt ja gerne so abfällig, dieser Elfenbeinturm, sei es in der Politik oder der Wissenschaft. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Abgetrennte zwischen Normalbürger und der Akademie, dass man das auflöst. Das heißt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor die Tür gehen und anfangen, über ihr Thema zu reden. Das kann im persönlichen Gespräch stattfinden, am Stammtisch, im Pub, bis hin zu Bühnenprogrammen. Wir sind einfach begeistert von dem Thema. Nur weil dieses Thema vielleicht eine große Tragweite hat, heißt das nicht, dass das komplett entrückt ist von der Realität. Es braucht vor allem Zeit und Einfühlungsvermögen. Es braucht ein bisschen Verständnis, dass unser Gegenüber, das eben nicht so informiert ist, unverschuldet ist und wir die nicht belehren, sondern dafür begeistern wollen.
Welchen Einfluss haben Medien, insbesondere soziale Medien, auf Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation?
Sie haben einen sehr, sehr großen Einfluss, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Zum Guten natürlich, sie bieten eine Plattform, die es vorher nicht gegeben hat. Wenn ich versuche, über die Straße zu gehen und Leuten von meinem Thema zu erzählen, das wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, als wenn ich auf Twitter, auf Facebook oder auf einer anderen Plattform dort versuche, meine Inhalte aufzubereiten und dort dann vielleicht tausend oder hunderttausende Menschen vielleicht erreichen kann. Auf der anderen Seite, die anderen können das auch. Und das ist leider das Problem. Das heißt, es ist so viel Falsch- und Fehlinformation da draußen, dass die Herausforderung ist, dass wir als Wissenschaftler gar nicht hinterherkommen, da Dinge klarzustellen.
Wie sieht gute Wissenschaftskommunikation für dich aus?
Sie muss sich stärker mit den Menschen auseinandersetzen, sich auch mit Leuten hinsetzen und wenn jemand anderes dann auch Falschbehauptungen aufstellt, auch klar Positionen zu beziehen. Das ist auch das große Problem. Wir haben viele Nichtwähler zum Beispiel und wer eben nicht wählt, kann gar nicht mitreden. Und würden sich mehr Leute mit ihrer Umwelt, mit ihrer Politik, mit ihrer Gesellschaft auseinandersetzen, hätten wir wahrscheinlich schon sehr, sehr viel gewonnen.
Mit dem Climate Slam haben wir ein witziges und unterhaltsames Format der Wissenschaftskommunikation auf der Science Week kennengelernt und unmittelbar erfahren, wie sehr sich Menschen für Wissenschaft interessieren und begeistern können, wenn sie humorvoll und authentisch kommuniziert wird. Wenn die Neugier von Christian Scharoun darauf, wie die Welt eigentlich funktioniert, auf viele Menschen überspringt und Forscherinnen und Forscher mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren, dann lassen sich hoffentlich viele für Wissenschaft begeistern und für gesellschaftlich relevante Themen wie zum Beispiel den Klimaschutz sensibilisieren. Nach dem Besuch der Science Week werfen wir nun einen Blick in unser Quartier Zukunft in der Karlsruher Oststadt, wo Wissenschaftskommunikation ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Denn in unserem Reallabor suchen und erproben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit der Zivilgesellschaft neue Wege in eine nachhaltige Zukunft. Hierfür ist es besonders wichtig, Menschen zum Dialog über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen einzuladen und aktiv in verschiedene Projekte, Experimente sowie die Forschung an Transformationsprozessen einzubinden. Mit viel persönlicher Begeisterung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, praxisbezogenen Projekten und verschiedenen Formaten zu aktuellen Nachhaltigkeitsthemen bietet das Quartier Zukunft einen Raum für Interaktion von Wissenschaft und Gesellschaft. Neben zahlreichen Veranstaltungen gibt es auch viele Informationen und Inspirationen auf Blogartikeln und in Beiträgen auf Social Media. Unsere Kollegin Annette Winkle leitet die Öffentlichkeitsarbeit im Quartier Zukunft und im Karlsruher Transformationszentrum und gibt uns einen Einblick in die Wissenschaftskommunikation vor Ort. Hört selbst, warum die Wissenschaftskommunikation für das Reallabor Quartier Zukunft so essentiell ist und welche Formate oder Themen besonders viele Menschen begeistern und zum Mitmachen motivieren.
Ja, hallo Nora. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, im Karlsruher Transformationszentrum bin ich zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Kommunikation, habe viele Jahre in PR- und Werbeagenturen gearbeitet und seit einiger Zeit darf ich meine Kolleginnen hier am Quartier Zukunft bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass ich ihnen dabei helfe, ihre Botschaften und die Forschungsinhalte aufzubereiten und der Öffentlichkeit näher zu bringen.
Kannst du kurz erklären, wie das Karlsruher Transformationszentrum und das Quartier Zukunft zusammenhängen?
In unserem Reallabor betreiben wir Forschung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, beispielsweise zu klimafreundlicher Ernährung, zu nachhaltigem Konsum und erneuerbaren Energien. Bei sogenannten Realexperimenten werden wir häufig unterstützt von Bürgerinnen und Bürgern und von städtischen Praxisakteuren. So haben wir die Möglichkeit, gemeinsam Dinge auszuprobieren und wissenschaftlich zu begleiten. Das Quartier Zukunft ist beheimatet am Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel. Das CAT ist eine Einrichtung, an der wir neben Forschung auch Bildung, Beratung und Prozessbegleitung anbieten, zum Beispiel für Unternehmen, für Kommunen und andere Institutionen.
Warum braucht ein Reallabor wie das Quartier Zukunft gute Wissenschaftskommunikation?
Das Quartier Zukunft will gemeinsam mit BürgerInnen ein gutes und zukunftsfähiges Leben ausprobieren. Personen außerhalb der wissenschaftlichen Blase sind für uns also wichtige Partner, ohne die unsere Forschung so nicht möglich wäre. Uns ist es wichtig, die Menschen aktiv mit einzubinden, sie zum Dialog einzuladen, Räume zum Austausch und zur Reflexion zu eröffnen. Daher sind wir im Austausch beispielsweise auch sehr daran interessiert, was die Menschen aktuell bewegt, welche Hürden sie im Alltag erleben und welche Impulse sie setzen möchten.
Wie schafft es das Team vom Quartier Zukunft, Menschen für Wissenschaft zu begeistern?
Bei uns im Quartier Zukunft arbeiten mittlerweile um die 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wer uns kennt, wer vielleicht schon mal auf einem Vortrag war oder auf einem Seminar oder wer auch häufiger bei uns im Zukunftsraum ist, der weiß, wie sehr uns die Themen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsforschung, Partizipation und auch Dialog am Herzen liegen. Ich glaube, es ist zum einen diese persönliche Begeisterung und Motivation für das, was wir tun, das andere Menschen mitreißt. Denn diese Emotionen sind auch nach außen spürbar und dies möchten wir auch anderen mitgeben. Zudem beschäftigen wir uns mit aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen, zum Beispiel, wie kann ich mit einem Balkon-Solarmodul meinen eigenen grünen Strom produzieren und so zur Energiewende beitragen? Welche nachhaltigen Materialien und Bauweisen tragen zum Klimaschutz im Bereich des Bauwesens bei? Wie kann ich mit einer Ernährungsumstellung zu mehr Nachhaltigkeit beitragen? Und viele Menschen fühlen sich davon thematisch abgeholt und wollen mehr Hintergründe zu solchen aktuellen Themen erfahren.
Was macht für dich gute Wissenschaftskommunikation aus?
Gute Wissenschaftskommunikation knüpft zunächst einmal thematisch an die Werte der Menschen an. Also was wird aktuell in der Bevölkerung diskutiert, was für Ängste, Wünsche oder was für Stimmungsbilder gibt es? Kommunikation sollte zudem nie einseitig sein. Es ist wichtig, Interaktion zu schaffen und den Dialog zwischen den Menschen zu fördern. Oft ist es so, dass wir in unseren Köpfen zwar das theoretische Wissen haben, aber wenn wir handeln wollen oder wenn wir andere Menschen zum Handeln anregen wollen, dann müssen wir dieses Wissen auch mit dem Herzen verbinden. Mit der Wissenschaftskommunikation im Quartier Zukunft wollen wir da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir möchten authentische und glaubwürdige Geschichten erzählen, Emotionen wecken, Impulse setzen, ja, einfach andere Menschen zum Mitmachen motivieren und einen konstruktiven Dialog fördern.
Wie sieht die Wissenschaftskommunikation im Quartier Zukunft genau aus? Welche Formate und Methoden setzt ihr ein und welche kommen gut an?
Zunächst einmal ist es für uns eine etwas größere Herausforderung, die Zielgruppe, die wir ansprechen möchten, dass sie sehr groß ist. Um möglichst viele Menschen mit unseren Botschaften zu erreichen, ist es wichtig, die Inhalte zielgruppengerecht aufzubereiten. Unser Zukunftsraum beispielsweise in der Karlsruher Oststadt steht dreimal die Woche für Besuchende offen. Und wir freuen uns, wenn Menschen einfach spontan vorbeikommen und den Austausch mit uns suchen. Im Zukunftsraum finden auch regelmäßig Veranstaltungen, Kleidertauschpartys, Workshops, Ausstellungen und Gruppentreffen statt. Im Rahmen der diesjährigen Science Week zum Beispiel haben wir Bürgerinnen und Bürger ins Karlsruher Schloss eingeladen, um zu diskutieren, was ist nachhaltiger Klimaschutz und wie kann dieser in Karlsruhe aussehen. Wir erhalten auch Seminare an der Uni, gehen in Schulen, sind regelmäßig bei öffentlichen Aktionen wie beim Parking Day oder bei Quartiersfesten mit dabei, um eben auch draußen sichtbar zu sein. In unserem Webblog und auf Social Media veröffentlichen wir Berichte zu aktuellen Projekten und geben Einblicke in unsere Forschung. Dort führen wir auch Interviews mit lokalen Initiativen und engagierten Mitmenschen, um zu zeigen, dass sich im Bereich der Nachhaltigkeit auch direkt vor unserer Haustür wirklich was tut. Und wir geben auch mal ganz praxisnahe Tipps, zum Beispiel, wie ein nachhaltiger Urlaub aussehen kann.
Wie versucht ihr im Quartier Zukunft, möglichst viele Menschen, unabhängig ihres Vorwissens, Alters, Geschlechts oder kultureller Herkunft, mit euren Themen zu erreichen?
Also wir versuchen natürlich immer, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Denn die Nachhaltigkeitstransformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher versuchen wir auch, unsere Themen mit speziellen Formaten zu platzieren, bei denen nicht unbedingt die Wissenschaft im Fokus steht. Ein Beispiel: Wir veranstalten regelmäßig Kleidertauschpartys bei uns im Zukunftsraum. Und auch wenn es da vorrangig darum geht, noch gut erhaltene Shirts, Hosen oder Röcke zu tauschen, spielen hierbei auch immer die Themen Konsum, nachhaltige Produktion und Wertschöpfungskette eine Rolle. Viele Menschen erreichen wir auch, indem wir ganz einfach dahin gehen, wo die Menschen sind. Mit unserem mobilen Forschungslabor, dem Mobilab, sind wir oft auf öffentlichen Plätzen zu finden. Und so können wir auch mit denen ins Gespräch kommen, die uns noch nicht kennen.
Gibt es Themen, die auf besonderes Interesse stoßen?
Da ist mein Eindruck, dass ganz themenunabhängig der lokale Bezug wirklich eine wichtige Rolle spielt. Die Personen, die uns schon kennen, die wollen wissen, was gibt's Neues aus dem Reallabor, an was wird gerade geforscht, gibt es vielleicht ein laufendes Projekt, in das ich mich einbringen kann. Im letzten Jahr durch die Energiekrise war unser Projekt Dein Balkonnetz sehr gefragt, denn dort forschen wir mit PV-Balkonmodulen. Und eine regelmäßige Nachfrage gibt es immer nach unseren Kleidertauschpartys und Pflanzentauschbörsen, die immer gut ankommen.
Gibt es auch Themen, für die Menschen nur schwer zu interessieren sind?
Also viele von uns sind wirklich, ja man kann sagen, nachrichtenmüde. Und machen bei Schlagworten wie Klimawandel, Flutkatastrophe oder Dürresommer gleich dicht. Das ist bei mir übrigens nicht anders. Wir versuchen daher bei unserer Öffentlichkeitsarbeit den Fokus nicht auf die Probleme, sondern vielmehr auf die Lösungen zu legen. Dabei spielt es auch eine Rolle, wie wir über etwas berichten. Beispielsweise brechen wir abstrakte Themen oft auf eine ganz konkrete Ebene herunter. Ich möchte dir da noch ein Beispiel geben. Mit der Anbringung eines Photovoltaik-Balkonmoduls war eine Mieterin aus Karlsruhe vor 2 Jahren noch die Ausnahme. Dank Südbalkonlage konnte sie bisher schon über 500 Kilowattstunden erzeugen. Ein Großteil davon konnte sie selbst verbrauchen, der Rest wurde ins Netz eingespeist. Mittlerweile hat ihr Beispiel Schule gemacht und in der Zwischenzeit haben einige Nachbarn nachgezogen, sodass nun 6 weitere Module an dem Haus angebracht sind. Diese Geschichte habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sie ist wirklich so passiert. Ich finde, sie ist ein wirklich schönes, authentisches Beispiel, wie einfach die Energiewende gelingen kann und wie man andere Menschen zum Nachahmen anregen kann.
Nun habt ihr einiges über das Thema Wissenschaftskommunikation erfahren. Zum Beispiel, warum sie für eine nachhaltige gesellschaftliche Transformation so wichtig ist und wie gute Wissenschaftskommunikation aussehen kann. Der Climate Slam hat gezeigt, dass Wissenschaft keine todernste Sache sein muss, sondern auch sehr lustig und unterhaltsam sein kann. In Quartier Zukunft haben wir von Annette erfahren, welche anderen Formate und Themen bei den Menschen besonders gut ankommen. So interessieren sich viele für Konsum und Nachhaltigkeit, besuchen gerne die Kleidertauschpartys und Pflanzentauschbörsen oder nehmen an den verschiedenen Workshops teil, die das Team anbietet. Wenn ihr noch mehr zum Thema Wissenschaftskommunikation wissen wollt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Einen Rückblick zur Science Week könnt ihr auf einer extra eingerichteten Website des KIT finden. Dort gibt es auch viele Videomitschnitte der Veranstaltungen zum Nachsehen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was im KIT Zukunft als nächstes passiert, dann folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und X. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war der zweite Teil einer neuen Doppelfolge von Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Nora Scholz und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In der nächsten Episode lernen wir das Projekt Climate Challenge kennen, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern Menschen dazu inspirieren wollen, sich für nachhaltige Veränderungen und Klimaschutz in ihrem Umfeld zu engagieren. Dazu stellen wir euch neben dem schon viel bekannten Footprint auch den Handprint als Möglichkeit vor, wirksames Handeln abzubilden. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.